Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und wie es die nette junge Dame gerade angekündigt hat, geht es heute um den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm e.V. Und bei mir zu Gast ist Frau Elvira Weckerle, ihres Zeichens erste Vorsitzende. Hallo Frau Weckerle.
Hallo.
Frau Weckerle, wir fangen traditionsgemäß wie bei meiner Sendung immer mit einer kleinen persönlichen Vorstellungsrunde an.
Ja, mein Name ist Elvira Weckerle, ich bin die erste Vorsitzende vom Förderkreis, wie schon gesagt. Ich mache das jetzt schon bald 20 Jahre. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der eben selber mal an Leukämie erkrankt war und so bin ich in das Ganze reingeschlittert.
Ja, damit sind wir schon beim eigentlichen Thema, beim Förderkreis für Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm. Ja, das heißt also, als Betroffene haben Sie diesen Förderkreis gegründet oder wie kam es dazu?
Nein, gegründet habe ich ihn nicht. Der Förderkreis, den gibt es schon viel länger. Aber unser Sohn ist 1995 an Leukämie erkrankt und so sind wir eigentlich auch zum Förderkreis gekommen. Wir haben einfach gesehen, dass man helfen kann und dass Hilfe notwendig ist. Und angefangen hat eigentlich mein Mann im Förderkreis. Er ist einfach mal zu einer Mitgliederversammlung. Und wie es halt so oft ist, wenn Wahlen sind, schreit ja jeder hier. Und so ist er dann gleich in Posten vom Schriftführer gewählt worden. Das war 1997. Für mich war das alles noch ein bisschen zu nah an der Krankheit. Ich musste ja noch regelmäßig zur Kontrolle mit meinem Kind. Ich bin dann so langsam reingewachsen. Ich habe dann die Homepage gemacht, die Werbung gemacht, viel von daheim aus unterstützt. Ja, und so nach und nach bin ich dann da reingekommen und 2000 dann in erweiterten Vorstand und, ja, und irgendwann stellvertretende Vorsitzende, ja, dann, wo dann der Vorsitzende getreten ist aus beruflichen Gründen, weil bei uns alles noch ehrenamtlich ist, bin ich eben danach gerückt und seitdem bin ich Vorsitzende.
Ja, an dieser Stelle wird man auch den Herrn Richard Weckerle begrüßen. Er wird zwar heute nichts sagen, er dürfte zwar, ist also
ja,
nicht
ja,
so, dass die Frau Weckerle ihm jetzt irgendwie einen Maulkorb verpasst hätte.
Nein.
Aber nee, also er ist jedenfalls mitgekommen, so Bodyguard, Chauffeur, ja, alles in einer Person, Frau Weckerle.
Ja,
aber vielleicht doch was zur Geschichte. Sie haben gesagt, den gab es schon länger oder gibt es schon länger, den Förderkreis. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen?
Ja, das ist so gewesen. Ganz früher war ja die Ulmer Kinderklinik ein Altbau. Da gab es eine Kinderstation, also in der Kinderklinik. Und da war eine von Scharlach bis Meningitis, da war alles mit drin. Eben auch Krebserkrankungen. Es war alles sehr, sehr beengt. Rooming, wie es man heute so gewöhnt ist, gab es ja gar nicht. Sondern die Mütter, wenn sie überhaupt schlafen durften, dann eben auf so eine Relax, so eine Gartenliege. Und das war halt sehr, sehr beengt. Und da hat sich dann 1984 bereits der Förderkreis gegründet, aus einer Elterninitiative heraus. Und man wollte eigentlich eine eigene Kinderkrebsstation, damit man einfach wegkommt von den allgemeinen Krankheiten wegen der Ansteckungsgefahr. Und dann hieß es eben, ja, okay, früher war alles ja noch ein bisschen einfacher, nicht ganz so kompliziert wie heute, die Anträge und Bauten sind. Aber es hat halt geheißen, bringt mal 500.000 Mark als Anschubfinanzierung für eine Onkologie und können wir drüber reden.
So, also ja, das an so einen Förderkreis, einfach mal so.
Ja, und dann hat sich dieser Verein gegründet und im erweiterten Vorstand ist die Klinikleitung und da sind alle losgerannt und haben dann Bazar, Weihnachtsmärkte, überall wurden Spenden gesammelt und dann hat sich eben dieser Verein als e.V. gegründet und das Geld war dann, kann man sagen, 1989 zusammen. Mhm. Und der damalige Ministerpräsident von Württemberg war ja Lothar Späth. Und Lothar Späth hat eben gesagt, okay, für den Bund kann ich nicht schwätzen, die 250.000 müsste er abdrücken, aber fürs Land Baden-Württemberg würde er darauf verzichten, wenn wir mit diesem Geld ein Elternhaus bauen. Weil man eben da schon erkannt hat, wie wichtig eben auch Eltern sind. Eltern zur Genesung des Kindes. Überhaupt bei solchen lebenswichtigen Entscheidungen in so einem ja, schweren Krankheiten, auch todbringende Krankheiten einfach. Und so ist das erste Elternhaus vom Förderkreis entstanden, das Maria-Hermann-Elternhaus. Maria Hermann, das war die Klinikseelsorgerin ganz früher, die eben alle Eltern mit heimgeschleift hat, weil man eben gesehen hat, die müssen dabei sein. Ja. Und dann gab es da Matratzenlager und ganz viele Anekdoten gibt es bis heute noch, die eben sagen, die Klinikpfarrerin hat eben alle Eltern auch bekocht. Das Problem war, sie konnte nicht kochen. Aber alle Eltern waren ihr unheimlich dankbar und einfach glücklich, dass sie da sein durften und dass sie da einigermaßen nicht zu kostspielig war. Das Leben ist ja einfach doppelt, wenn man daheim Haushalt hat und hier in Ulm auch noch, wäre eben sehr teuer gewesen. Und aus Dankbarkeit eben dieses Maria-Hermann-Haus und so ist dieser Förderkreis eben entstanden und gewachsen.
Das heißt, die Landesregierung, das Land Baden-Württemberg, hat am Anfang da ziemlich viel Geld reingesteckt.
Geholfen hat, sagen wir mal, sie haben auf Geld verzichtet von
ach so,
uns.
So,
von ja. uns verzichtet, haben gesagt, sie finanzieren dann die Klinik mit. Mhm. Aber wir müssen dafür eben ein Elternhaus bauen.
Ach so, rum.
Weil 1989, 90 war eben die Zeit, wo man in ganz Deutschland diese Förderkreise auch Wohnungen angemietet, gekauft haben, wo man einfach gesehen hat, wie wichtig das ist, dass die Eltern da sind. Also auch in die Klinikstrukturen hat sich da eben ein Wandel gezeigt.
Ja. Ah, jetzt begreife ich das. Also das heißt, Sie haben das Geld zusammengekriegt und dann hat aber das Land auf einen Teil verzichtet und hat gesagt, so und von dem Geld, das wir da zusätzlich reinstecken, da baut ihr jetzt
aber ein Elternhaus. Ah, genau.
So, jetzt
damit die Eltern jetzt, auch ein bisschen auseinanderpriemeln.
Man muss es dann ein bisschen auseinanderpriemeln, wie das Ganze ist.
Und weil natürlich sowas von staatlicher Seite nicht gebaut werden würde, was für Eltern. Ja, es ist auch von Seiten der Kassen eigentlich immer egal gewesen, wo die Eltern schlafen. Mhm. Das interessiert eigentlich niemanden. Und das wäre einfach sehr, sehr teuer. Mhm. Ja. Doppelte Haushaltsführung.
Ja, klar.
Für mehrere Monate.
Und für wie viele Eltern oder für wie viele Schlafplätze gibt es denn oder gab es in diesem Elternhaus? Sie haben gesagt, eines, gibt es jetzt mehrere?
Ja.
Wie sieht es jetzt aus?
Ja, also es ist ja so, dann wurde ja die Ulm, ist ja Universität, Kinderklinik auch Universität. Es werden Zentren gebildet, das heißt kleine Kliniken, das weiß ja jeder, werden geschlossen. Und alles wird zentralisiert, sodass wir an der Ulmer Kinderklinik sehr, sehr groß geworden sind. Dann ist die Knochenmarktransplantation bei Kindern, also auch bei Erwachsenen, aber bei Kindern einfach in Deutschland, in weltweit mitführend, so dass eben Eltern aus allen Herren Ländern, aus ganz Deutschland.
Also Ulm ist führend.
Ulm ist führend, ja. Sind aus allen Herren Ländern da. Und da wird natürlich der Bedarf an Schlafplätzen groß. Also damals hat man dann eben das Elternhaus gehabt, da sind 15 Apartments drin gewesen. Mhm. Dann hat man in der Altstadt noch Wohnungen angemietet und hat so wie WGs gemacht. Das Problem ist nur, da musste man eben weit runterlaufen ins Glacis, durchs Glacis durch in die Altstadt. Und das war eben für die Mütter sehr beängstigend nachts.
Ja.
Und mittlerweile haben wir ja ein zweites Elternhaus, das Hartmut-Blau-Elternhaus, auch direkt an der Kinderklinik. Jetzt haben wir mittlerweile 33 Wohnungen, der Förderkreis. Sind mit in Deutschland die größten, also was die Elternwohnung betrifft.
Kinderklinik ist am Safranberg, oder?
Nein.
Na, Michelsberg. Michelsberg. Safranberg ist ja jetzt aufgelöst, bis auf die Psychiatrie. Also Michelsberg, richtig, ich habe es durcheinander gebracht, da wo die Augenklinik
ist. Augenklinik, Frauenklinik und Urologie, die sind alle noch
das
oben.
Das ist noch am Michelsberg. Okay, bevor wir dann so ein bisschen tiefer einsteigen, also auch zum Beispiel über Projekte, Angebote reden, kleines bisschen Musik. Unser Thema in der Plattform, der Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder in Ulm. Und bei uns zu Gast die Frau Elvira Weckerle. Sie ist erste Vorsitzende dieses Förderkreises. Frau Weckerle, wir haben jetzt so ein bisschen was über die Entstehung der, dieses Förderkreises gehört. Auch über diese ganz interessante Sache, das wiederhole ich jetzt nochmal für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Eine ganz wichtige Sache bei der Betreuung, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, krebskranker Kinder, ist, dass die Eltern eben doch bei den Kindern sein können, dass sie auch in der Nähe übernachten können. Und da ist dann schon vor langer Zeit, 89, 90?
Ja.
Ja, ist dann hier das erste Elternhaus gebaut worden mit Unterstützung, also sagen wir mal so, die Kinderstation damals von der Landesregierung, und die Landesregierung hat auf Gelder des Förderkreises verzichtet, mit der Auflage, dass sie da ein Elternhaus bauen.
Genau, ja.
Und inzwischen sind es über 30, 33, wie viel
33
war? Wohnungen, ja. Also gut aufgepasst, 33 Wohnungen. Ja, so, jetzt sind die Wohnungen da. Okay, und da sind die Eltern, die sind in der Nähe ihrer Kinder. Aber wie sieht denn das jetzt ganz konkret aus?
Ja, also die Eltern kommen, wie gesagt, aus allen Herren Ländern. Aber Deutschland, europaweit auf jeden Fall. Wir haben im Moment Lettland da, wir haben Portugal da. Hamburg, Dresden, also sehr viel. Die Eltern informieren sich natürlich auch durch das World Wide Web, ne? Wo ist die Klinik, wo sind Spezialisten? Und dann wird hier angefragt und dann kommt da Ulm, oder heute Mittag kommt ein Kind von Bochum mit dem Rettungshubschrauber hierher. Und dann kommt die Klinik einfach und fragt an, habt ihr jetzt eine Wohnung frei, ein Zimmer frei? Und das machen wir immer mit der Klinik. Also nicht die Eltern fragen bei uns, das ist, gibt immer ein Durcheinander.
Ja, die haben noch andere Probleme in der
Zeit. Ja, ja, das auch. Und vor allen Dingen, man muss immer ein bisschen abwägen bei 33 Wohnungen, wer kann zuerst. Mhm. Ja, ich meine, wir haben immer auch eine Warteliste. Und wenn jetzt jemand da ist, der jetzt aus dem Raum Biberach wäre, Laubheim, allein, also keine anderen Kinder mehr daheim hätte, dann kann man sagen, ach Mensch, Sie könnten ja vielleicht noch eine Woche pendeln, ja? Ja. Hm. Oder am Kinderbett schlafen. Wenn die Mutter aber von weiter her kommt, Friedrichshafen, Aalen, muss die Geschwisterkinder mitnehmen, weil der Vater vielleicht Dreischichtbetrieb arbeitet, die Kinder nicht betreuen kann, dann muss man die einfach zuerst vorrangig dran nehmen. Ja, und so müssen wir das etwas abwägen. Und deshalb ist es immer schwierig, direkt mit Eltern zu reden. Jeder hält sich natürlich für den schlimmsten Fall, will ganz dringend einer, also der könnte hier aus Ulm aus der Karlstraße kommen, der würde auch sagen, ich muss hier schlafen. Also
ich verstehe schon, was Sie meinen. Ja, ja, klar.
Wir einfach sagen, die Klinik hat den Überblick, die kennt die Familie und die Klinik meldet bei uns an. Und dann bekommen die eine Wohnung oder ein Zimmer bei uns und können dann eben direkt beim Kind bleiben.
Eine kleine informative Frage, sind mehr Mütter, mehr Väter?
Also überwiegend sind immer noch Mütter, aber wir haben in der Zwischenzeit, die letzten paar Jahre, sieht man den Trend auch mit der Arbeitsteilung, ja, dass wir auch immer mehr betreuende Väter haben. Das hat natürlich auch zur Folge gehabt, das muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das erste Elternhaus war, ich sag mal, so ein bisschen wie die Ronald-McDonald-Häuser aufgebaut, auf jeder Etage so und so viel Zimmer und eine Gemeinschaftsküche. Mhm. Mittlerweile sind wir natürlich multikulturell, wir haben ganz viele Glaubensrichtungen und wir machen da ja überhaupt keine Unterschiede. Und wir haben eben auch sehr viel betreuende Väter, die entweder die ganze Zeit mit dabei sind oder sich mit der Frau abwechseln. Das hat eben zur Folge, dass oft in der Küche Probleme gab. Jetzt, wenn ich eine Muslimin habe, die in der Küche, also ein Mann, der deutsche Mann in der Küche stand, durfte die morgens nicht in die Küche, konnte die da nicht rein. Und es gab da eben sehr, sehr viel Konflikte. Und dann haben wir damals gesagt, nee, jetzt 2010, jetzt ist genug. Ja, und haben auch in diesem Elternhaus, so wie bei uns im neuen Elternhaus, in jedem Apartment eine kleine Miniküche, Singleküche mit eingebaut, sodass jeder sich selber versorgen kann und muss und nicht mehr gezwungen wird, in eine Gemeinschaftsküche zu gehen. Und das hat sich also die letzten 6 Jahre super gut gemacht, weil, wie gesagt, der Trend geht immer mehr, dass auch der Vater kommt.
Ja, jetzt sind die Eltern, überwiegend haben wir gehört, sind es immer noch Mütter,
ja.
Sind ja eigentlich dafür da, dass sie nah bei ihren Kindern sind, dass so eine Art Betreuung stattfindet. Aber wie sieht eigentlich die Betreuung dieser Eltern aus? Die brauchen ja irgendwo auch was.
Ja, das versuchen wir natürlich mit aufzufangen. Der Förderkreis, da kämen wir jetzt schon zum Thema Projekte, finanziert natürlich auch Erzieherinnen an der Klinik direkt oder Psychologen an der Klinik direkt, damit eben alles komplett abgedeckt ist. Und die kommen natürlich auch mit an die Elternhäuser, die merken ja. Mhm. Ansonsten sind schon wir auch diejenigen, die nicht Therapien, das muss ich also wirklich gleich sagen, also das machen wir nicht. Dazu sind wir auch nicht ausgebildet. Mhm. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir erkennen, wenn irgendwas im Argen wäre, wenn wir merken, da läuft jetzt etwas aus dem Ruder.
Bei den Eltern jetzt.
Bei den Eltern, dass wir dann sofort an die Klinik, zur Klinik gehen und die Klinikpsychologen einschalten und sagen, da müsst ihr mal gucken. Mhm.
Ja, also wenn die in einer ganz verzweifelten Situation sind, die irgendwie merkt man es beängstigend
sein. Man merkt es immer. Also bei uns Frauen ist oft so, entweder sitzen wir nur im Eck und sind so depressiv, dass wir gar nichts mehr tun können. Ja, dann haben wir Frauen, die kommen aus der Klinik abends um 10 Uhr raus und fangen an zu putzen. Die putzen sich zu Tode. Arbeitstherapie, man merkt einfach, das ist kein normales Verhalten mehr. Und dann muss man einfach eingreifen. Also egal wie.
Ja. Jetzt haben Sie schon das Stichwort Projekte genannt. Da können wir jetzt mal so eine, es sind ja viele, aber eines machen wir jetzt vor der Musik. Sie haben ja doch ein paar, wir haben ja schon einige notiert.
Also ein großes Projekt, was wir nebenher laufen haben, dass wir auch alleine finanzieren müssen, dass es nicht von der Krankenkasse gibt. Das ist eben ein Nachsorgeprojekt. Es gibt für Frühgeborene Nachsorgeprojekte, die refinanziert werden von den Kassen. Bei unserer Nachsorge ist es so, man merkt Problematiken, Traumatisierungen nicht gleich, wenn man aus der Klinik rauskommt, sondern wenn der normale Alltag wieder beginnt über Wochen, ein Jahr, ja, merkt man auch jetzt, läuft in der Ehe was schief, die kommen nicht mal miteinander klar. Man hat ja immer nur um das kranke Kind gekämpft. Da spielt es im Moment jetzt mal gar keine Rolle, ob das Kind gesund rauskommt oder leider sterben musste. Aber die Eltern sind auf sich wieder daheim angelassen. Sie verlassen diesen Nestschutz, den sie jetzt bei uns und in der Klinik genießen. Und da läuft dann einiges aus dem Ruder. Und bei den Kindern ist es oft so, dass nach einem halben Jahr, wenn sie in der Schule wieder sind und diesem Alltag standhalten müssen und konfrontiert werden mit diesem Alltag, dass sie dann oft nachts, dann kommen die Traumatisierungen raus. Und da ist dann niemand mehr da, der sagt, ja, nach einem halben Jahr, ihr könnt kommen, das wird finanziert von der Kasse. Und das ist unser Weg. Wir haben eine Therapeutin extra eingestellt, die eben von der Klinik Psychologin die Familien praktisch an die Hand nimmt und versucht, die ins Leben zu entlassen. Also wir möchten denen nichts abnehmen. Die müssen schon selber lernen, mit dem Leben klarzukommen. Aber eben schrittchenweise, dass die Eltern wissen, wo kriege ich Hilfe? Wo kann ich mir außerhalb der Klinik Hilfe holen? Psychologische Hilfe? Wie muss ich mit der Schule umgehen? Muss ich dem Lehrer sagen, was mein Kind hat? Und. Es sind ganz viele auch Sozialprobleme. Und das finanzieren wir eben vollkommen selber, eben nur über Spenden.
Also die Eltern stehen halt, das ist verständlich, und natürlich auch die betroffenen Kinder wahnsinnig unter Druck. Ja, ja. Das sitzt, wenn man mal jemand hatte, der länger krank war, das sitzt einfach drin.
Das kriegt man auch nie
auch
wieder
raus. Auch wenn es nicht so, Anführungsstrichen, nicht so schlimme Sachen sind, es sitzt drin.
Ja.
Eine kleine Zwischenfrage, oft sind diese Kinder ja nicht allein, da sind noch andere da, da sind ja manchmal Geschwister da. Wie sieht es eigentlich mit denen aus? Ich kann mir ja auch manchmal, also sagen wir auch ins Unreine gesprochen, vorstellen, es hat sich ja immer alles um das kranke Kind gedreht.
Genau.
Ja, wie fühlen die sich dann?
Das ist ein riesengroßes Problem, man nennt ja auch Schattenkinder. Wir haben 1998 da bereits einen Geschwisterkindergarten mit eingerichtet, der auch nur über Ständen, dass wenn die Mutter da ist in Ulm, dass sie die Geschwisterkinder mitbringen kann. Die werden dann morgens bis abends von uns betreut in diesem Kindergarten. Sie gehen dann teilweise eben hier in Ulm, in der Realschule, Gymnasium, Hauptschule oder Michelsberg Grundschule sind sehr viele, weil es dann noch relativ viel kleinere Kinder sind. Und das ist ein Hauptproblem, ja, weil diese Geschwisterkinder, von denen wird einfach verlangt, Rücksicht zu nehmen, sich zurückzuziehen. Wir Eltern sind einfach nur auch Menschen, ja. Wir versuchen zwar allen gerecht zu werden, aber das ist nicht möglich, ja. Die Mutter ist einfach von morgens bis abends in Ulm und der Vater arbeitet. Und da ist natürlich die Gefahr schon, also wir haben eben auch deshalb diese Nachsorge, weil diese Nachsorge sich eben auch um die Geschwisterkinder daheim kümmert. Es läuft eben ganz, ganz aus dem Ruder. Also ich habe jetzt in meiner Laufbahn einige Selbstmorde erlebt.
Aber von den Kindern?
Ja, aber nie das kranke Kind, sondern immer das Geschwisterkind, das dann irgendwann austickt. Meistens, wenn dann so der erste Liebeskummer dazukommt, Alkohol, Party, und dann klickt's. Ja.
Das heißt, das ist so, das heißt, das Geschwisterkind ist auch so stark traumatisiert, dass da also schon Suizidfälle dann gibt.
Und man hat da einfach nie früher so viel Wert, hat da drauf geguckt. Klar, man muss erstmal gucken, dass das eine gesund
wird. Ja, das eine gesund
wird,
aber klar.
Aber es darf das andere Kind natürlich nicht auf der Strecke bleiben.
Also nicht so nach dem Motto, du bist doch gesund und dieser standardschwäbische Spruch, jetzt reiß dir mal zusammen.
Ja. Genau, und auch von Teenagern, vom 15-jährigen Mädler wird eigentlich dann auf einmal verlangt, dass sie den kompletten Haushalt schmeißen.
Ja, klar. Du bist ja daheim, du kannst das.
Du kannst das waschen.
Andere verdienen schon Geld. Ja.
Genau, und das ist etwas, wo wir sagen, ja, was man daheim normal macht, auch wenn die Mutter daheim ist. Ja, klar werden sie auch zur Verantwortung gezogen. Aber ein 15-jähriges Mädchen, sage ich jetzt mal 16-jähriges, ist eigentlich da. Das sollte eigentlich auch mal weg dürfen. Es muss nach der Schule schauen. Die Büroausbildung kommt immer als erstes dran und dann doch ein bisschen weggehen und das andere vielleicht ein bisschen mehr wie vorher, aber keinen kompletten Haushalt. Das ist einfach ungesund und das tut keinem gut.
Und da helfen Sie auch?
Ja.
Und diese Hilfe, also heißt das jetzt also auch konkret, wenn die Kinder, sag jetzt mal dieses 15-jährige Mädchen, von dem Sie da gerade geredet haben, das da jetzt daheim den Haushalt schmeißt, wie sieht jetzt die Hilfe für das konkret aus?
Das wäre jetzt einfach so, dass man das beobachtet, diese Nachsorgetherapeutin beobachtet das und nimmt dann die Eltern auf die Seite und sagt, so geht's jetzt nicht. Ihr habt Anspruch auf die und die Hilfe und die bekommt ihr da. Und dann geht die auch mal mit auf dieses Amt.
Ach so, das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass dann jemand kommt und dieses 15-jährige Mädchen entlastet.
Genau, mal so unterstützt, Aber oft sind die Eltern einfach überfordert. Das Kind liegt in der Klinik, der Vater muss arbeiten. Die wissen gar nicht, wo sie überall Hilfe herkriegen.
Ja, klar, aber es gibt ja so viele Ämter und dann muss man auch wissen, an welcher Tür muss ich klopfen.
Und dann kriege ich mich mit der durch und die sagt, nö, brauchst du nicht, kriegst du nicht, haben wir kein Geld. Und da muss man schon ganz gezielt ansitzen und vor allen Dingen, man muss wissen, sozialrechtlich wissen, was steht mir wirklich zu. Ja, und dann kann ich mich auch auf die Füße stellen und das beanspruchen.
Da kann man nicht einfach rausgeschmissen werden. Sondern,
okay. Free.
Frau Beckerle, wir waren gerade beim Thema Projekte, die der Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm e.V. anbietet. Und wir haben über Nachsorge gesprochen, wie wichtig es auch ist, die anderen Kinder mit einzubeziehen. Ja. Genau diese Dinge haben wir besprochen. Ja, es gibt ja sicherlich noch ganz, ganz viele weitere Projekte.
Ja, wir haben viele kleinere Projekte, eine Wunschbox, wo sich der ist jetzt nur fürs krebskranke Kind, einen Herzenswunsch äußern kann, während der Intensivtherapie so als Ansporn, als Motivation, einfach zu kämpfen, weiterzumachen. Wir nennen diese Kinder ja auch kranke Helden, das ist unser Motto. Wir kämpfen für kranke Helden. Und dann haben wir Mutperlen. Mutperlen ist ein englisches, amerikanisches Projekt. Die wird durch die Deutsche Kinderkrebsstiftung angeboten. Das sind ganz, ganz tolle Kunststoffperlen in verschiedener Ausführung. Jede Perle hat einen Sinn. Einmal bei Haarausfall, ein ganz besonderer Tag. Beim Geburtstag gibt es eine dicke Perle von einem Durchzentimeter Durchmesser mit einem Smiley. Bei Radioimmuntherapie, bei Blutentnahme. Und jede Perle, eine sieht aus wie ein kleiner Drache, eine wie eine Mütze. Also jedes Objekt sieht anders aus. Und die Kinder sammeln das. Ja, die Erzieherinnen teilen die aus, die haben einen kleinen Block, also wenn die mal nicht da ist, dann schreiben die genau auf, die wissen ganz genau, welche Perlen sie noch bekommen und haben am Schluss eigentlich so die Krebstherapie aufgefädelt. Und das sind Ketten so mit fast anderthalb
Meter. Also diese
Meter.
Perlchen, ja gut, Perlen haben
ja, also die sind so, ja, ein bisschen größer einfach mit Loch und die werden auf eine Lederkordel aufgefädelt. Und das ist dann am Schluss eine Perle, eine Kette von ca. 1,50 Meter. Und das zeigt auf eine lustige, also nicht mehr lustig, aber auf eine farbenfrohe Art und Weise den Weg der Therapie. Ja, und die Kinder und sogar auch die jungen Erwachsenen sammeln alle diese Perlen. Und diese Perlen müssen wir kaufen, aber natürlich verschenken wir denen die Kinder. Ja, die kriegen sie alle umsonst von uns. Und die sind sehr, sehr beliebt. Auch Mütter, die Kinder vielleicht verstorben, sammeln und heben diese Kette als Erinnerung an den Weg auf.
Ja, diese, wie nennt man es, Helden? Heldenketten? Nee.
Ja, wir kranke Helden.
Mutperlen waren es. Mutperlen und das andere kranke Helden. Ja, ja, die Kinder sind die kranken Helden und das sind die Mutperlen.
Und so haben wir ganz viele kleine Projekte, die wir versuchen, eben an der Klinik zu erfüllen. Wir haben Projekte, Ausflugsprojekte mit den Kindern, Reittherapie zum Beispiel oder Klettern. Betreutes Klettern. Das geht einfach darum, nicht irgendwelchen Luxus anzubieten, sondern einfach den Kindern nach der Krebstherapie zu zeigen, dass sie wieder fähig sind, sich etwas zuzutrauen. Ja? Wir Eltern neigen ja dazu, die Kinder zu verhätscheln dann nach einer Krebstherapie und am liebsten in Watte zu packen, was auch nicht gesund ist. Man muss einfach loslassen können, was sehr schwer ist in dieser Situation, da du ja auch nicht weißt, ob irgendwann ein Rückfall kommt, ob das wiederkommt. Aber trotz allem, und da ist es eine wahnsinnige Motivation, wenn sie dann diese Kinder an der Kletterwand, wir werden dann teilweise auch vom DAV unterstützt, sehen, wie sie versuchen, da hochzugehen und wie sie strahlen, dass sie das geschafft haben.
Also hochgekommen
sind. Dass sie hochgekommen sind. Und das ist eigentlich der Weg, so, was das Leben beschreiten soll. Geh wieder hoch. Kletter, du schaffst es. Ja, du musst dir das nur zutrauen. Und nicht nur immer, ich bin krank gewesen, ich war krank.
Ja, und vom Reiten, da habe ich ja auch schon öfters gehört, also dass das auch bei in vielen Fällen als so Art Therapie eingesetzt wird.
Genau,
dass
es ist sehr...
Einfach dieser Kontakt mit dem Pferd.
Genau, erlösend, auch für Kinder, auch für Tumorpatienten. Und wir haben das deshalb zweigleisig gewählt, weil einfach aus Erfahrung sagt, die Mädchen sind doch wieder mehr fürs Reiten. Pferdchen ist immer ganz toll, das weiß jeder Vater, der eine Tochter hat.
Ja,
irgendwann kommt
auch ein Lied dazu,
die Pferdezeitschrift und dann Poster. Und die Jungs oder die jüngeren Teenager, männlichen Teenager, das ist dann eher was Klettern.
Das ist zurzeit in.
Das ist einfach
in. Das ist auch in meinem Kollegium so.
Ja, genau. Und deshalb fahren wir da einfach zusammen, weil wir einfach das abdecken wollen, dass für jeden was dabei ist. Ja. Und so, und wir unterstützen natürlich auch die Forschung. Wir haben in Ulm sehr, sehr gute Forschungsansätze, die oft nur eine Anschubfinanzierung brauchen, die Anträge überall gestellt werden, aber die Anträge doch oftmals ein ganzes Jahr brauchen.
Ja, das stimmt. Also bis die immer durch sind.
Ja, bei uns in Deutschland ist alles ganz, ganz kompliziert. Ja. Und von daher sind wir einfach da und sagen, Mensch, das muss jetzt weitergehen. Das gibt ganz tolle Sachen. Und wir haben damit Erfolg und dann geben wir halt die Einschubfinanzierung.
Ja, diese Forschungen, die betreffen ja Menschen, da muss immer noch eine Ethikkommission drüber und das dauert alles, und dauert. Das ist klar. Noch eine Rückfrage zu vorher. Diese Herzenswünsche, da hätte ich mal einfach gerne ein paar Beispiele. Was kommen da, was wünschen die sich denn so?
Oh, das ist ganz, ganz verschieden, da ja unsere Kinder auch sehr verschieden sind. Wir haben einfach gesagt, die Kinder müssen, die Wünsche müssen altersgerecht sein. Ja. also und müssen in der Intensivtherapie gemacht werden, ja. Mhm. Da kommen, haben wir jetzt ein Catcar, ein Fahrrad mit Stützräder. Das Netteste war jetzt Hühnerfutter.
Ja, Hühnerfutter. Ja,
wir haben einen jüngeren, also 18-Jährigen, der bei uns in Therapie ist, der vom Opa Hühner hat. Ja,
ja.
Ein Hahn und glaube zwei Hähne oder was. Und jetzt ist er nicht da und er kann jetzt kein Geld, er hat kann das Taschengeld jetzt nicht hergeben für dieses Hühnerfutter.
Ah.
Und der Opa hat nicht das Geld und jetzt hat er sich in dieser Wunschbox, es gibt eine Mühle, wo ein ganz, ganz spezielles Hühnerfutter herstellt. Schuss. Ganz biologisch, also rein, eben nichts irgendwo zugeführte Sachen und hat das sich gewünscht.
Oh, das ist ja recht nett.
Das ist ein richtig lustiger Wunsch gewesen und da haben wir jetzt mit dieser Mühle verhandelt und jetzt hat er einen riesen Gutschein gekriegt und jetzt kann er, also die nächsten 10 Jahre kann er jetzt Hühnerfutter kaufen. Also es sind viele materielle Sachen dabei, aber es ist auch mal dabei, wenn man weiß, dass man vielleicht nicht mehr gesund wird, dass man noch mit der Mama ein Wellness-Wochenende verbringen möchte. Ferien auf dem Bauernhof hatten wir schon. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Wünsche. Und wir als Vorstände schauen natürlich die Wünsche erst an und gucken, ob das auch passt.
Geht's überhaupt, ja.
Es darf nicht sein, dass jetzt das Kind sich ein Tablet oder Notebook wünscht, wenn wir wissen, okay, der ist 3 Jahre, das kannst du vergessen, dann kriegt das nicht, weil das ist dein Mutterwunsch oder Vaterwunsch.
Das
geht nicht, aber mittlerweile ist es einfach Standard, auch solche Wünsche zu erfüllen, weil wir sehr viel auch mit der Heimatschule arbeiten und die über E-Mails und über die ganzen sozialen Netzwerke ihre Hausaufgaben und einfach in Kontakt sind mit den Freunden.
Ja, klar.
Und da sind solche Wünsche natürlich auch dabei, aber man muss einfach gucken. Und wenn es dann zu teuer wird, dann sagen wir, Leute, das können wir nicht machen, das geht nicht. Ihr könnt von uns einen Zuschuss haben in der Wunschbox und der Rest müsst ihr dann selber. Also man muss einfach auch ein bisschen gucken, ausgenutzt werden wollen wir natürlich auch nicht. Aber das ist eigentlich bis jetzt noch nie gewesen, sondern es war einfach immer wirklich ganz tolle Wünsche.
Man konnte sich immer einigen, aber das mit den Hühnern, das hat mich jetzt schon wirklich beeindruckt, weil es ist irgendwie, auch schon von der Seite her, dass wie wichtig dem doch, schwäbisch gesagt, seine Hennen sind. Ja?
Genau, seine Hennen sind und jetzt ist er daheim in der Klinik und jetzt muss der Opa gucken und das war jetzt einfach sein Gedanke und jetzt muss er ein Futter haben für diese Hennen und wir haben müssen lang recherchieren, bis wir diese Mühle gefunden haben.
Das hat mich jetzt, also das sind solche Beispiele.
Mal so ein toller
Wunsch. Es bleibt hängen.
Und das ist einfach klasse und hat sich riesig gefreut,
Ja, gut. Frau Weckerle, Ihr Förderkreis bietet ja eine ganze Reihe von Projekten an. Und diese Projekte, die sind ja auch nicht umsonst und so ein bisschen haben wir in der Vorbesprechung das Ganze schon angedeutet oder Sie haben es auch vorher schon erwähnt, dass es manchmal mit den Kassen nicht so ganz einfach ist.
Ja, es ist einfach so, dass wir nur über Spenden finanziert werden. Wir bekommen ja keine staatlichen Zuschüsse und müssen alles über Spenden machen. Das heißt, wir Vorstände arbeiten ja komplett ehrenamtlich. Aber wir müssen jetzt natürlich dem Spender gegenüber haben wir auch eine Verantwortung. Er spendet uns ja für unsere Projekte, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Ja, ich meine, ich möchte dem Spender ja nicht zumuten, dass er die Müllgebühren auch noch bezahlen muss für die Elternhäuser und sowas. Mhm. Ich meine, wenn ein Spender für Elternhäuser Spenden gibt, ist ihm natürlich auch bewusst, dass das auch dazugehört. Aber wir versuchen natürlich, diese Elternhäuser, diese Nebenkosten, GEZ und was alles anfällt, eben über Krankenkassenzuschüsse zu bekommen. Die sind relativ gering. Pro Begleitperson haben wir im Moment 12,80 Euro pro Nacht. Jugendherberge zum Beispiel hat 25 Euro. Wir sind aber ja nicht gewinnorientiert, sondern wir wollen einfach nur diese Nebenkosten möglichst abdecken, um die Spenden dahin zu bringen, wo es der Spender also wirklich möchte. So, und das wird halt immer schwieriger. Bei den Kassen oft sind sie halt so Einzelentscheidungen, wo die Kasse einfach sagt, ne, braucht man nicht. Und da haben wir eben jetzt momentan das Problem, dass sie sich permanent teilweise eben weigern, über 16-Jährige die Begleitperson, die Mutter, zu finanzieren.
Ja. Ach so, wenn jemand über 16, also angenommen, Kind ist 17.
Der liegt da mit 16 in der Klinik und dann kommen wir und sagen so, die Mama möchte jetzt hier schlafen in Ulm, der ist aus Essen oder sonst irgendwoher. Da sagen sie, nö, die muss ja nicht dabei sein. Mhm. Also das ist etwas, wo für mich unvorstellbar ist, ja, weil es sind lebenswichtige Entscheidungen und Sie müssen sich ja überlegen, ein Arzt darf ja eigentlich nicht mal eine Spritze setzen ohne die Einwilligung der Eltern. Wie soll das bei einer Knochenmarktransplantation funktionieren, wenn man jedes Mal die Mutter erst anrufen muss und sagen muss, fahr nach Ulm, das geht gar nicht, die muss da sein. Sie können auch von heute auf morgen in die Intensivstation kommen, weil es Abwehrreaktionen gibt und. Und dann von einer Kasse zu sagen, nö, der ist schon 16, der kann das alle, das geht gar nicht.
Er ist ja nicht volljährig.
Ja, aber das interessiert ihn nicht. Aber ich habe jetzt gerade einen ganz, ganz hartnäckigen Fall, wo wir uns wirklich die Zähne, wo die Ärzte Briefe geschrieben haben, gesagt haben, sie brauchen aber die Eltern hier. Es ist notwendig, ja. Er ist nicht volljährig, er darf bestimmte Sachen gar nicht entscheiden, wo trotzdem immer abgelehnt wird. Wo ich jetzt also schon sage, so, das ist jetzt mir wurscht. Und wenn ich jetzt ans Fernsehen gehe oder ins Ministerium, solche Sachen darf einfach nicht an einer Einzelentscheidung eines Angestellten hängen. Das kann es nicht sein. Ja? Und das sind dann eben solche Problematiken, die wir momentan haben, dass Kassen, es ist ja auch so, dass nur noch die Mutter offiziell bis 12 Jahre, also beim Kind schlafen, dann hat die sowieso zu verschwinden. Also dann muss sie mit ins Elternhaus, ja, dann darf die auch kein Rooming mehr machen. Und wie gesagt, ab 16 gibt es Probleme, aber wir haben sogar 18-Jährige. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich kenne 20-Jährige, wo bei diesen todesbringenden Nachrichten einfach einen Elternteil dabei haben möchten. Ja? Und die Eltern sind oft nicht in der Lage, in der Knochenmarktransplantation sind die Eltern teilweise 15 Monate bei uns in Ulm. Ja? Das würde hotelmäßig gar nicht funktionieren.
Ja, ruiniert.
Ja, die würden es machen, aber hinterher wäre alles kaputt. Und das ist ja nicht der Sinn und der Zweck. Für das kämpfen wir ja. Und da bin ich im Moment sehr erbost drüber, über solche Entscheidungen und denke mir einfach, wenn ich noch nicht volljährig bin, darf auch eine Kasse so etwas nicht entscheiden.
Ja, und oft sind es ja gar nicht die Angestellten allein, sondern die fragen ja notfalls dann auch, darf ich das? Oder vielleicht, die haben ja vielleicht auch, ich sage jetzt mal, ein gutes Herz und denken eigentlich, aber sie wissen ihre Vorschriften, da geht man zum Vorgesetzten und der geht zum Vorvorgesetzten und der sagt dann, nö.
Ja, aber es sind trotzdem Einzelentscheidungen und das ist das Schlimme daran. Mhm. Ja, wir haben ja viele Kassen, wir haben ja mit allen Kassen in Deutschland Verträge und wir bekommen das immer eigentlich durch. Wir haben das auch schon, wir kriegen das oft sogar bei über 18-Jährigen durch. Aber es gibt bestimmte Sachen, wo einer dann sagt, nö, sehe ich nicht ein, auch wenn man nicht zahlt. Und dann beißt man sich da echt die Zähne aus.
Bis dann halt ZDF kommt, sage ich jetzt mal, Zahlen
da. Ja, da musst du dann halt
drohen,
aber es ist traurig,
dass man es so weit kommen lassen muss.
Ja. Weil auf der anderen Seite ist es ja so, haben Sie ein Kind und der hat 18 überschritten und ist 18, dann dürfen Sie als Elternteil gar nichts mehr entscheiden. Ja. Sie brauchen eine Patientenverfügung. Ja? Und unter bis 18 bin ich Erziehungsberechtigter. Egal wo. Und da kann ich das einfach nicht verstehen, dass sowas gibt.
Ja, alles sehr kompliziert. Ich sag's mal so, man hat ja dann ganz andere Probleme. Ja,
natürlich.
Muss sowas dann auch noch umschlagen.
Also ein spezieller Fall, eben die Mutter, die ist gestern heulend auf der Station gesessen. Die war absolut überfordert. Ja, wir haben dann auch gesagt, jetzt macht er keinen Kopf. Ich meine, die wohnt jetzt bei uns und dann soll sie da sein, auch ohne irgendwelche Krankenkassenzuschüsse. Das ist ja dann auch wurscht. Ja, für das sind wir ja da. Für das sammeln wir ja Spenden. Ja. Und, aber die Mutter hat das gelesen, die hat gar nicht gewusst, was los ist, die war völlig daneben.
Kriegt den Brief und dann...
Ja, kriegt so einen Brief, weil den haben sie nicht an uns oder an die Klinik gerichtet, sondern es geht dann immer knallhart mit Drohung an die Mutter. Und ich meine, die hat ja weiß Gott jetzt andere Probleme. Hm. Ja, und das sind eben solche Sachen, wo wir einfach auch gerade immer kämpfen müssen.
Ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, noch eine letzte Musikpause und danach gehen wir noch so ein bisschen gerade auf diese Dinge zu. Wie kann man jetzt eigentlich diesen Förderkreis unterstützen? Wie kann man Kontakt zu ihnen aufnehmen? Ja. Diese Dinge klären wir dann nach der letzten Musik. Frau Weckerle, die Elternhäuser, ihre Projekte, das kostet ja alles eine ganze Menge Geld. Sie sind also auch auf Spenden und so angewiesen. Wie kann man jetzt, also über Spenden natürlich, aber wie kann man Ihnen denn überhaupt helfen bei Ihrem Förderkreis?
Ja, das ist natürlich eine problematische Frage, die immer wieder kommt, weil jeder möchte sich dann auch ehrenamtlich engagieren. Das ist natürlich in unserem Bereich nur begrenzt möglich. Das ist das Problem, weil an der Klinik, die lassen niemand anders mit rein. Ja? Da haben wir immer ein bisschen das Problem. Also bei uns geht es wirklich um Aktionen machen für uns, egal. Da geht es wirklich um Spendengeld. Also wir müssen ein Muss im Jahr sind 500.000, ein Muss. Da muss ich aber schon an die Rücklagen gehen. 600.000, 700.000 wäre nur besser. Ja, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Kampf um Spenden. Wir haben hier in Ulm mehrere Projekte, wo Spenden sammeln. Es ist nicht sehr einfach. Also jeder, der einfach eine tolle Idee hat, sei es dein Barza, wir haben auch viele Fachhochschulstudenten, die sich engagieren. Ja, oder im Moment suche ich noch jemanden, der mir eventuell bei der Homepage hilft. Ja, solche Sachen sind immer drin, ja. Aber viel geht eben um Ideen und dann doch um Spendengeld.
Also kommt es vielleicht vor, beziehungsweise ich nehme an, dass es so ist, dass beispielsweise ein Musikverein irgend so Herbstkonzert macht und dann gibt es die Einnahmen oder Teil der Einnahmen für ihren Förderkreis. Also da solche Dinge.
Ja, oder in den Schulen macht man oft einen Sponsorenlauf. Wobei man da auch immer ein bisschen, da sage ich mal, Leute, ist okay, Sponsorenläufe sind toll, aber ihr müsst das Limit limitieren, da ist schon mancher Opa arm geworden, weil unsere Jugendlichen sich sehr toll für etwas einsetzen können. Also man unterschätzt das oft. Mhm. Wenn die mit Herz und Seele dabei sind, dann kann es sein, dass sie den um eins von der Bahn holen müssen, weil er läuft wie Pott. Und der Letzte hat der Opa ganz leichtsinnig gesagt, du kriegst pro Runde so und so viel und dann muss er 54 Euro zahlen. Das ist nicht Sinn
das ist nicht Sven,
Zweck der Sache. Ja. Sondern einfach vielleicht mal eine tolle Idee haben, fragen, ob man das verwirklichen kann. Ja, das hilft uns am meisten. Ja. Mhm. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Mhm. Ja. Oder das einfach für uns gebastelt oder gestrickt wird. Wir haben immer einen Weihnachtsmarkt. Ja. Wenn man dann so eine Gruppe hat, wo man sagt, oh Mensch, das täten wir auch machen. Wenn ich das weiß, dann hocke ich mich hin und bastel jetzt. Wir haben jetzt am 26. November unseren Weihnachtsmarkt an der Kinder, also direkt am Elternhaus. Mhm. Und da rufen wir immer um Spenden auf, also gebasteltes, gebackenes, Marmelade, solche Sachen, freuen wir uns immer riesig.
Jetzt ist ein paar Mal schon die Homepage genannt worden, jetzt haben wir aber die Internetadresse noch gar nicht gesagt, mit www fängt es an.
Ja, genau,
mit de,
Förderkreis, also oeförderkreis-ulm.org.
ORG, was heißt das ORG?
Organisation.
Ach so, jetzt nicht DE, sondern ORG. Ach, eine Organisation.
Genau.
Förderkreis-ulm.de.
Naja, DE geht.
Quatsch, sagen, ORG.
Würde auch funktionieren, da haben wir eine Umleitung.
Das Umleitung noch
schon
drin,
dafür DE.
ORG ist es dann.
Ja, und da kann man auch alles nachlesen. Und wie gesagt, wir sind auch für andere Ideen immer offen, wenn sich jemand mit irgendwas einbringen will. Wenn es möglich ist, machen wir es natürlich gerne. Ja. Aber was wir auch annehmen, das möchte ich nur dazu sagen, wenn uns einer jemand helfen will, wir nehmen immer gute Bettwäsche und Geschirr und sowas. Weil wir uns das auf die Fahne gesetzt haben, so etwas nicht bei großen Firmen einzukaufen für teures Geld, sondern wir haben jetzt, ich sage jetzt selber von mir, ich bin eine Generation braun-rustikal, wo ich geheiratet habe, kann heute kein Mensch mehr sehen. Solche Sachen, wenn sich jemand ein neues Geschirr kauft und sagt, nö, ich meins ist noch gut, aber ich möchte es so nicht mehr, sowas sammeln wir alles und nehmen das und statten damit unsere Elternhäuser aus.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es jetzt Zeit für meine letzte Frage ist. Frau Weckerle, was habe ich vergessen zu fragen? Was möchten Sie noch loswerden?
Ach, eigentlich nicht, sondern es freut uns einfach, wenn die Menschen an uns denken, wenn sie uns unterstützen. Und wie gesagt, die Form müsste man dann selber miteinander ausmachen. Aber es geht hier einfach um das Engagement, dass man einfach diese kranken Helden nicht vergisst und versucht, einfach da etwas auf die Füße zu stellen. Das wäre so meine Herzensangelegenheit. Mein größter Wunsch wäre natürlich, Krebs gäbe es nicht mehr. Die Forschung wäre soweit, es zu bekämpfen. Uns würde man nicht mehr brauchen. Damit hätte ich kein Problem, wenn es den Kindern helfen würde.
Vielen Dank, Frau Weckerle, dass Sie da waren. Unser Thema heute war der Förderkreis für Tumor- und Leukämie-kranke Kinder Ulm e.V. Und bei uns zu Gast war Frau Elvira Weckerle. Sie ist erste Vorsitzende und in Begleitung ihres Ehemanns Richard Weckerle. Den müssen wir schon nochmal erwähnen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye-bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.